Wir fangen ganz vorne an. Direkt bei dem Bauteil, das ja als Generator dieser ganzen Magie gilt.
Der Röhre selbst.
Richtig, der Röhre. Und wenn wir uns da die Architektur ansehen, stehen wir sofort vor der ersten großen Entscheidung, Triode oder Pentode.
Da prallen direkt zwei völlig unterschiedliche Konstruktionsphilosophien aufeinander, muss man sagen. Die Triode wird von Puristen ja wahnsinnig oft als die, ich sag mal, musikalischere Röhre bezeichnet.
Mhm.
Sie soll angeblich flüssiger und wärmer klingen. Aber physikalisch betrachtet hat das rein gar nichts mit Magie zu tun, sondern mit einem sehr spezifischen elektrischen Verhalten, dem sogenannten Durchgriff.
Was genau passiert da auf elektrischer Ebene mit dem Audiosignal?
Also man kann sich das am besten als eine systembedingte interne Gegenkopplung vorstellen. Die Triode registriert durch ihre physische Konstruktion im Grunde, was an ihrem Ausgang passiert. Diese Riegelreserve, die schluckt massiv Power. Du bekommst zwar ein hochgradig stabiles, tolerantes System, das hat aber halt kaum Kraft, um laute Pegel oder wirklich große Lautsprecher anzutreiben.
Hier kommt dann also die Pentode ins Spiel. Sie pfeift auf interne Gegenkopplung und drückt einfach gnadenlos Leistung durch.
Ja, das ist der eigentliche Konstruktionszweck der Pentode. Sie besitzt zusätzliche Gitter im Vakuumkolben, die diesen Durchgriff, also diese interne Gegenkopplung, absichtlich unterbinden. Wenn du bei einer Pentode keine exakte Anpassung an den Lautsprecher vornimmst und keinen Impedanzausgleich davor schaltest, dann fängt das Signal sofort an, unkontrolliert zu verzerren.
Mhm.
Der Klang wird dann unangenehm, dünn, kratzig. Es verlangt demjenigen, der das baut, einfach sehr viel mehr Präzision ab.
Okay, also wenn wir dann den Motor unseres Verstärkers gewählt haben, die tolerante Triode oder eben die zickige, starke Pentode, dann stehen wir vor der nächsten architektonischen Weggabelung.
Der Topologie.
Genau. Wie verschalten wir diese Röhren? Und hier spaltet sich die Hi-Fi-Welt dann wirklich endgültig in zwei völlig unversöhnliche Lager. Single-Ended gegen Push-Pull. Lass uns mit Single-Ended anfangen, dem oft besungenen, absoluten heiligen Gral der Musikwiedergabe.
Ja, bei einem Single-Ended-Design, manche nennen das auch Eintaktverstärker, da läuft das komplette, ungeteilte Audiosignal über die Arbeitskennlinie eines einzigen Röhrensystems.
Mhm.
Und das ist physikalisch extrem bedeutsam, weil die Kennlinie einer Röhre in der Realität niemals eine perfekte gerade Linie ist. Sie ist immer leicht gekrümmt.
Das heißt also, wenn ich jetzt eine perfekte Sinuswelle, sagen wir von einer Gitarrenseite, in die Röhre schicke, dann wird diese Welle in der Röhre verformt, weil die Röhre nicht gleichmäßig auf die Spannung reagiert?
Exakt. Die Krümmung der Kennlinie führt dazu, dass die obere und die untere Hälfte unserer Sinuswelle unterschiedlich stark verstärkt werden.
Und diese Verformung erzeugt das, was die Ingenieure ein Clear-Spektrum nennen, oder? Also Verzerrungen.
Richtig. Aber es ist eine sehr spezifische Form von Verzerrung. Single-Ended-Schaltungen erzeugen ein kontinuierlich abfallendes Clear-Spektrum, bei dem die sogenannte K2-Komponente extrem stark dominiert.
Okay, lass uns das kurz aufschlüsseln, weil hier, glaube ich, der eigentliche Mythos begraben liegt.
Ja.
Die K2-Komponente, die erste Oberwelle. Das bedeutet doch, der Verstärker fügt dem Originalton einen zweiten Ton hinzu, der exakt eine Oktave höher schwingt als der Grundton, richtig?
Ganz genau. Es ist eine Verdopplung der Grundfrequenz. Wenn du die Saite eines Cellos oder einer akustischen Gitarre anschlägst, dann hörst du ja nie nur den reinen Grundton. Das Holz des Korpus resoniert mit und fügt natürliche Oberwellen hinzu und vor allem eben genau diese Oktave.
Der Verstärker verhält sich also plötzlich im Grunde selbst wie ein akustisches Instrument.
Ja, er spielt quasi mit.
Aber da muss ich jetzt mal den Finger in die Wunde legen. Wenn wir uns das mal ganz nüchtern überlegen, dieser legendäre, extrem teure und als perfekt musikalisch verkaufte Hi-Fi-Klang ist messtechnisch gesehen einfach eine glasklare Unlinearität. Das Konzept von, naja, High Fidelity, also hoher Originaltreue, wird hier ja komplett ad absurdum geführt. Man will gar nicht die Wahrheit hören, man will eine romantisierte Version der Wahrheit.
Ein wirklich treffendes Bild. Es ist das akustische Äquivalent dazu, als würde man einen richtig warmen Sepia-Filter über ein Foto legen.
Mm.
Es sieht am Ende vielleicht schöner aus als die Realität, aber es ist eben nicht mehr die Realität.
Was uns dann direkt zur Alternative bringt, Push-Pull. Also die Gegentaktarchitektur, das kommt ja historisch aus einer völlig anderen, sehr viel pragmatischeren Ecke.
Genau. Gegentaktverstärker wurden eigentlich entwickelt, weil man Kinosäle beschallen wollte oder elektrische Gitarren gegen ein verdammt lautes Schlagzeug durchsetzen musste.
Da ging es nicht um Feingeist.
Überhaupt nicht. Es ging da nicht um subtile K2-Harmonie, es ging um pure, nackte Lautstärke.
Aber wie genau generiert diese Schaltung mehr Lautstärke? Ich meine, wenn ich einfach zwei Röhren statt einer nehme, sollte ich doch mathematisch gesehen auch nur die doppelte Leistung haben. Warum ist Push-Pull dann so viel lauter?
Das ist der eigentliche Geniestreich dieser Schaltung. Das Audiosignal wird am Eingang in zwei spiegelverkehrte Hälften aufgeteilt.
Okay.
Eine positive und eine negative. Röhre A verstärkt nur die obere Welle. Röhre B verstärkt nur die untere Welle. Und am Ende werden sie wieder zusammengesetzt.
Ah, verstehe.
Dadurch drücken und ziehen, also pushen, pull, die Röhren im ständigen Wechsel an der Last. Und weil jede Röhre sich zwischendurch mal ganz kurz ausruhen kann, kannst du sie viel, viel härter ansteuern, ohne dass sie direkt durchbrennen.
Wow.
Mit zwei Röhren im Gegentakt erreichst du daher oft fast die vierfache Ausgangsleistung im Vergleich zum Eintaktbetrieb.
Das ist natürlich ein gigantischer Effizienzgewinn.
Und was dann übrig bleibt, sind ungeradzahlige harmonische. Und das menschliche Ohr empfindet diese ungeradzahligen Verzerrungen als dissonant, künstlich und teilweise hart.
Hm.
Das ist dieser typische, manchmal als blechern empfundene Jukebox-Klang.
Es gibt da noch eine eher exotische Variante in den Dokumenten, die wir kurz erwähnen sollten. Parallel-Push-Pull.
Ja, das ist eine Sonderform, die vor allem aus der frühen Studiotechnik kommt.
Okay.
Ihr wird das Ausgangssignal nicht einfach addiert, sondern durch eine echt komplexe Subtraktion der Gegentaktkomponenten gebildet.
Das klingt aufwendig.
Ist es auch. Das Ergebnis ist messtechnisch hervorragend. Du hast extrem niedrigen Gesamtklirre, es ist sehr neutral, sehr linear.
Aber warum steht das dann nicht in jedem High-End-Wohnzimmer?
Weil der Hardwareaufwand völlig enorm ist. Du brauchst ein doppelt so starkes, extrem aufwendiges Netzteil, bekommst am Ende aber ja nur die doppelte Leistung einer Single-Ended-Schaltung heraus.
Ah, fassen wir unseren Stand bis hierhin mal zusammen. Wir können uns entweder für den Single-Ended-Verstärker entscheiden, der uns mit dem K2-Clear in so einer harmonischen Wärme badet, aber dafür kaum Leistung hat.
Mhm.
Oder wir nehmen Push-Pull, der uns massig Power liefert, dafür aber hart und unharmonisch klingen kann. Das Dilemma ist ja an sich schon groß genug. Aber, und das finde ich den verrücktesten Teil, wenn wir uns die Architektur weiter ansehen, prallen beide Konzepte am Ende der Kette physikalisch gegen exakt dieselbe massive Mauer.
Das Nadelöhr, der Ausgangsübertrager, also die Magnetik.
Röhren arbeiten intern mit sehr, sehr hohen Spannungen, oft Hunderten von Volt, aber sie liefern nur winzige Ströme. Ein Lautsprecher hingegen braucht genau das Gegenteil.
Richtig.
Wenig Spannung, aber richtig viel Strom, um diese schwere Membran überhaupt zu bewegen.
Und der Ausgangsübertrager fungiert als Übersetzer zwischen diesen beiden komplett verschiedenen Welten. Und genau hier wird es teilweise brandgefährlich für die Hardware.
Das Stichwort lautet Induktionsspitzen.
Ja. Spulen haben die physikalische Eigenschaft, dass sie sich gegen schnelle Stromänderungen massiv wehren.
Okay.
Wenn du im laufenden Betrieb versehentlich mal das Lautsprecherkabel abziehst, dann bricht das Magnetfeld im Übertrager im Bruchteil einer Sekunde zusammen.
Und dann?
Die Spule reagiert darauf mit einer massiven Spannungsspitze, die gnadenlos in die Röhre zurückschlägt. Das kann dir im schlimmsten Fall die Röhren oder den Übertrager buchstäblich durchschießen.
Aber bei unserer Push-Pull-Schaltung von vorhin haben wir hier physikalisch doch einen kleinen Rettungsschirm, oder?
Sogar einen sehr entscheidenden. Weil bei Push-Pull die Ströme der beiden Röhren aus entgegengesetzten Richtungen durch den Übertrager fließen, heben sie sich magnetisch gegenseitig auf.
Aber bei Single-Ended, dem großen Liebling der Puristen, da haben wir genau diesen Ausgleich eben nicht, oder? Da gibt es ja nur eine Röhre, die feuert.
Genau. Und der Strom fließt immer nur in eine einzige Richtung durch die Spule. Das führt dann zu einer dauernden Gleichstrom-Vormagnetisierung.
Warte, um das mal zu verdeutlichen. Das bedeutet, der Eisenkern des Übertragers steht unter permanentem magnetischem Stress, schon bevor überhaupt ein einziger Ton Musik gespielt wird?
Exakt. Der Kern wird magnetisch einseitig aufgeladen. Und das ist schlichtweg katastrophal für den Klang.
Wieso?
Wenn der Kern magnetisch gesättigt ist, ist er quasi voll. Er kann das eigentliche Audiosignal nicht mehr sauber in ein wechselndes Magnetfeld umsetzen. Die Bässe verschwinden, die Höhen verzerren, das Signal wird komplett zerstört. Und um diese Kernsättigung durch den Gleichstrom zu verhindern, müssen die Ingenieure wirklich tief in die physikalische Trickkiste greifen. Sie müssen einen physischen Luftspalt in den Eisenkern sägen. Durch diesen eingebauten Luftspalt baust du absichtlich Ineffizienz in den Magnetismus ein.
Weil das Magnetfeld da drüber muss.
Genau, das Magnetfeld muss buchstäblich durch die Luft springen. Das raubt dem Übertrager massiv Wirkungsgrad, es beschneidet die Bandbreite bei tiefen Frequenzen und es zwingt die Ingenieure dazu, den Übertrager riesig und schwer zu bauen, um das irgendwie zu kompensieren.
Und die Lebensgefahr durch diese Induktionsspitzen bei einem versehentlich abgezogenen Kabel, die bleibt ja trotzdem bestehen.
Richtig.
Das war ja jahrzehntelang das ungelöste Dilemma der Röhrentechnik. Wenn du den schönen Sound wolltest, musstest du Ineffizienz und Fragilität einfach akzeptieren.
Bis Ingenieure dann versucht haben, diese physikalischen Grenzen einfach mit roher Gewalt zu durchbrechen.
Und das bringt uns zum letzten Punkt unserer Analyse heute, der Brückenschaltung.
Ein Konzept, das auf dem Papier wirklich wie die eierlegende Wollmilchsau der Verstärkertechnik aussieht.
Was passiert in so einer Brückenendstufe?
Technisch gesehen arbeitet die Brückenschaltung als Doppelgegentakt. Also du hast vier Röhren pro Kanal, die in einer Brücke angeordnet sind.
Okay.
Aber der absolut entscheidende Faktor ist, sie laufen im reinen Klass-A-Betrieb. Und zwar gesteuert von Konstantstromquellen.
Oh, warte. Wir müssen Klass-A kurz für alle übersetzen?
Ja, gerne.
Klass A bedeutet, die Röhren werden nicht wie bei Push-Pull abwechselnd an- und ausgeschaltet, richtig? Sie leiten immer, zu jeder Sekunde, den maximalen Ruhestrom. Egal, ob Musik spielt oder absolute Stille herrscht.
Exakt. Das System zieht permanent die maximale Energie aus dem Netzteil. Die Konstantstromquelle sorgt dafür, dass dieser Fluss niemals abreißt.
Okay.
Wenn du lauter aufdrehst und der Lautsprecher Energie verlangt, wird der Strom einfach umgeleitet. Wenn die Musik leise ist, dann müssen die Röhren diese überschüssige Energie intern in Hitze umwandeln.
Puh.
Die Anodenverlustleistung steigt da enorm an. Das Ding wird heiß wie ein Bratofen.
Das klingt nach einer energetischen Vollkatastrophe. Warum zum Teufel sollte man das tun?
Wegen der unfassbaren Kontrolle, die man dadurch gewinnt. Die Schaltung entspricht von der Signalverarbeitung her fast exakt einer Single-Ended-Stufe.
Ah.
Sie behält also die Möglichkeit zur harmonischen Verzerrung, liefert aber durch das Brückendesign die ungefähr dreifache Leistung.
Und jetzt kommt das eigentliche Wunderding, das unser Schwammproblem von vorhin löst, oder?
Genau. Weil diese vier Röhren in einer Brücke perfekt symmetrisch gegeneinander arbeiten, heben sich die Gleichströme am Punkt des Ausgangsübertragers mathematisch exakt auf.
Der Schwamm ist komplett leer. Der ständige Wasserstrahl wurde quasi einfach umgeleitet.
Völlig eliminiert. Der Übertrager muss keinen Gleichstrom mehr aushalten. Deshalb, und das ist das Geniale, baust du keinen Luftspalt mehr.
Wow.
Der Wirkungsgrad schießt direkt durch die Decke, die Basswiedergabe wird abgrundtief und kontrolliert. Und noch viel wichtiger, weil das System auf Konstantstrom basiert und der Übertrager entlastet ist, entfällt die Gefahr von diesen tödlichen Induktionsspitzen.
Das heißt?
Der Verstärker ist Leerlauf- und Kurzschlussfest.
Das heißt, ich könnte natürlich nur rein theoretisch bei diesem Verstärker während eines laufenden Musikstücks auf voller Lautstärke einfach das Boxenkabel herausreißen und mir fliegt nicht sofort der Übertrager um die Ohren?
Es passiert schlicht gar nichts.
Wahnsinn.
Die Energie wird in den Röhren einfach sicher als Wärme abgebaut. Bei einem klassischen Single-Ended-Verstärker wäre das ein fataler Hardware-Schaden gewesen.
Mhm.
Und dieser Verzicht auf den Luftspalt bringt noch weitere unfassbare praktische Vorteile mit sich. Die Brückenschaltung bewirkt nämlich eine automatische Impedanzanpassung.
Okay, das heißt?
Ob du jetzt einen 2-Ohm-Flächenstrahler oder eine 10-Ohm-Box anklemmst, der Verstärker stellt sich selbst darauf ein. Durch diese Konstantstromquellen regelt das System jeden Arbeitspunkt völlig autark.
Aber jetzt die große Frage, wie klingt das Ganze? Wir haben ja vorhin gelernt, dass Gegentaktschaltungen oft hart klingen. Und die Brücke ist ja im Kern ein Doppelgegentakt. Tauschen wir hier also Betriebssicherheit gegen diesen Jukebox-Sound?
Und hier zeigt sich die letzte ganz große Finesse der Konstruktion.
Aha.
Durch das exakt symmetrische Design ist der Gesamtclear von Natur aus erstmal extrem niedrig. Das Signal ist wahnsinnig sauber und neutral. Der Haken ist die schiere Komplexität. Um ein System zu bauen, das all diese Schwächen der Röhre durch pure Schaltungstechnik kompensiert, musst du einen absurd hohen Hardwareaufwand betreiben. Du hast 4 Endröhren pro Kanal, du hast gewaltige Konstantstromquellen, die ununterbrochen massive Hitze produzieren und du hast eine Bauteildichte, die eher an einen modernen Computer erinnert.
Okay, das heißt, es ist teuer und kompliziert.
Der Preis für die Beseitigung der Röhrennachteile ist ein fast schon irrationaler Schaltungsaufwand.
Wir haben heute gesehen, was passiert, wenn wir die Poesie wirklich mal weglassen.
Ja.
Wenn du das absolute Sounding willst, diese romantische Wärme und Einfachheit eines klassischen Verstärkers, dann musst du schlicht mit den physikalischen Fehlern leben. Du kaufst dir dann ein Instrument, das klirrt, das extrem ineffizient ist und bei dem der Übertrager einen 30-Kilo-Rucksack trägt.
Es ist ein wunderschöner Fehler.
Wer aber saubere Technik, absolute Ausfallsicherheit und keine Lust auf ständige Multimeter-Einsätze hat, für den zeigt diese Brückenschaltung, was passiert, wenn Ingenieure wirklich versuchen, die Physik zu überlisten. Möchte ich dir aber noch einen Gedanken mit auf den Weg geben, der sich aus all diesen physikalischen Fakten irgendwie aufdrängt. Wir haben heute gelernt, dass moderne Ingenieurskunst es tatsächlich schafft, mit einer hochkomplexen, extrem teuren Brückenschaltung die schönen Fehler wie eben diesen warmen K2-Klirr eines uralten Röhrendesigns künstlich und vor allem perfekt ausfallsicher zu reproduzieren. Wenn wir also wirklich Millionen in Entwicklungskosten und absurd komplexe Schaltungen stecken, nur um die Unzulänglichkeiten der Vergangenheit fehlerfrei zu simulieren, jagen wir in der High-End-Audio-Welt dann eigentlich noch der echten, perfekten Musikreproduktion hinterher? Oder befinden wir uns längst in einer Endlosschleife, in der wir nur noch versuchen, nostalgische Fehler immer perfekter zu fälschen? Nimm diesen Gedanken mal mit, wenn du das nächste Mal eine Platte auflegst. Danke fürs Zuhören